Die Leistungsfähigkeit lässt nach. Die Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Die Umgebung merkt, was ist denn los mit dir? Du bist zu unkonzentriert, du bist kurz angebunden, du bist grantig, du bist fahrig.
Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Sophie Adelt. Immer mehr Menschen fühlen sich kraftlos, überlastet, sind nervös und gestresst. Die Motivationskurve ist am absoluten Tiefpunkt angelangt. Einfachste Handgriffe werden zu einer großen Anstrengung. Ursachen dafür liegen oftmals in zu hohen beruflichen, familiären oder gesellschaftlichen Erwartungshaltungen. Die heutige Sendung beschäftigt sich mit einem Phänomen unserer Zeit. Sie hören den zweiten Teil einer Sendereihe zum Thema Burnout. Wer keins gehabt hat, gehört heutzutage beinahe nicht mehr dazu. Rund 1,1 Millionen Österreicher und Österreicherinnen gelten laut Ärztekammer als gefährdet. Rund 500.000 Menschen sind hierzulande unmittelbar betroffen. Das Burnout ist ein komplexes Syndrom, dem über 180 Symptome zugerechnet werden. Als Ergänzung der Sendung vom 18. Jänner 2011 hören Sie ein Experteninterview mit Karl Dantendorfer. Der Facharzt für Psychiatrie arbeitet auch mit Burnout-Betroffenen. Welche Behandlungsansätze gibt es? Welche neuen Erkenntnisse liefert die Forschung? Freak Radio sucht nach Antworten. Eine Sendung von Christoph Dierenbacher.
Herzlich willkommen, Karl Dantendorfer. Sie verfügen über 30 Jahre Erfahrung, unter anderem auch in der Arbeit mit Burnout-Patienten. Jetzt stellt sich natürlich am Beginn die Frage, wie erkennt man denn als Laie ein Burnout? Denn ein bisschen Kopfweh und Erschöpfungszustände gehören ja in Zeiten wie diesen fast schon dazu.
Ja, ich darf da vielleicht einhaken, wenn Sie sagen, wie bemerkt der Laie Burnout? In Wirklichkeit sind wir alles keine Laien, weil der wirkliche Spezialist dafür, ob das Leben mir zu viel wird oder nicht, sollte ich eigentlich immer selber sein. Die Wahrheit ist natürlich ein bisschen anders. Wir lernen nicht rechtzeitig, uns selber so zu beurteilen, dass wir das Burnout erkennen, und das macht die Sache dann manchmal schwierig, weil es erst sehr spät dazu kommt, dass die Menschen merken, jetzt geht's gar nicht mehr, und dann ist die Behandlung schwieriger. Was ich also vorweg sagen möchte, ist, wichtig ist gar nicht einmal die Behandlung, sondern in allererster Linie die Vorbeugung. Wir Psychiater sprechen von Psychohygiene. Psychohygiene heißt, dass wir versuchen sollten, jeder für sich sein Leben so zu gestalten, dass mit dem, was man an Kraft zur Verfügung hat und mit dem, was man sich zumutet, einen Ausgleich findet. Das nennen wir Psychohygiene. Das heißt, wir müssen sowohl im privaten Leben als auch im beruflichen Leben immer wieder schauen, wie geht's mir denn eigentlich? Wie geht's mir mit meinem Leben? Wie geht's mir im Beruf? Wie geht's mir privat? Wo gibt's vielleicht Schwierigkeiten? Wo muss ich ein bisschen aufpassen? Wo muss ich auf mich schauen? Wo muss ich vielleicht einen Gang zurückschalten? Wo brauche ich eine Pause?
Kurz zusammengefasst würde das bedeuten, dass wenn man stets darauf achtet, dass es einem selbst gut geht und man sich die nötigen Leerlaufphasen gönnt, hätte man das, was man als gute Burnout-Prophylaxe bezeichnen könnte?
Sie haben das sehr gut zusammengefasst, das unterschreibe ich zu 100%. Das heißt natürlich nicht, dass man Burnout zu 100% verhindern kann. Wir haben nicht alle Bereiche unseres Lebens so unter Kontrolle, dass wir sie immer steuern können. Das ist im Beruflichen genauso wie im Privaten. Jeder Mensch kommt in Situationen, wo etwas auf ihn zukommt, das ihn sehr, sehr belastet. Sei es privat, sei es beruflich. Und es kann jedem Menschen passieren, dass es ihm zu viel wird. Von Burnout kann jeder betroffen sein. So gesund und so stark kann gar niemand sein, dass das ausgeschlossen ist. Und das ist wichtig zu wissen. Das ist vor allem deswegen wichtig zu wissen, weil man sich, wenn man das weiß, auch leichter selber erkennt in so einer Situation, selber leichter zugeben kann, jetzt ist es mir zu viel, jetzt brauche ich Hilfe, und das ist der erste Schritt.
Dieses Zugeben ist wahrscheinlich mitunter ganz schön schwierig, aber was sind so die häufigsten Symptome, mit denen Leute zu Ihnen kommen?
Die häufigsten Symptome, mit denen Menschen, die vom Burnout betroffen sind, zum Psychiater kommen, die sind schon relativ heftig. Das sind schon Symptome, wo die Leute zum Beispiel schon über lange Zeit ganz, ganz schlecht schlafen können. Die wachen in der Früh auf und sind, obwohl sie geschlafen haben, völlig erschöpft. oder sie haben das Gefühl, sie haben eigentlich gar nicht geschlafen. Sie haben keine Erholungsphasen mehr. Die Leistungsfähigkeit lässt noch. Die Konzentrationsfähigkeit lässt noch. Die Umgebung merkt, was ist denn los mit dir? Du bist zu unkonzentriert, du bist kurz angebunden, du bist grantig, du bist fahrig. Das ist schon relativ spät. Wesentlich wichtiger, und ich sage es immer wieder, wesentlich wichtiger ist, dass man viel früher schon schaut, was sind die ersten Symptome. Die ersten Symptome, die man bei sich erkennen kann, sind häufig, dass man das Gefühl hat, es macht mir alles weniger Freude. Es gehen mir die Dinge nicht mehr so leicht von der Hand. Ich kann mich schlecht motivieren, fühle mich ein bisschen ausgebrannt, ein bisschen erschöpft. Und das muss noch gar nicht dramatisch sein. Das beginnt ganz langsam, schleichend und schrittweise. Ich empfehle prinzipiell eine schrittweise Strategie. Immer mit den kleinen Schritten beginnen. Der erste Schritt, wenn ich merke, jetzt wird mir alles zu viel, ist, dass ich mich einmal zurücknehme, mal einen halben Tag Zeit nehme, mich hinsetze und sage, jetzt denke ich mal über meine Situation noch. Jetzt analysiere ich, wie geht es mir wirklich? Was ist los in meinem Leben? Was ist in der Firma? Wie geht es mir mit den Mitarbeitern, den Kollegen, mit dem Chef? Wie geht es mir in meiner Beziehung? Wie geht es mir mit den Kindern? Wie geht es mir mit den Verwandten? Einfach mal selber versuchen, einen Überblick zu gewinnen. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre durchaus, dass man sich an Menschen wendet, die einem nahestehen. Der erste Schritt ist nicht sofort zum Psychotherapeuten oder nicht sofort zum Psychiater, sondern einmal mit Menschen, zu denen man Vertrauen hat, ein offenes Gespräch führen. Das sind die wichtigsten und ersten Schritte. Und die sind auch ganz einfach zu tun. Es fällt uns oft nicht leicht, das zu tun, aber es ist wichtig, es ist um und auf in der Früherkennung.
Wenn jetzt jemand schon im Burnout selbst drinsteckt mit den sprichwörtlichen beiden Ohren, was kann man denn dann tun?
Wir müssen ganz klar aussprechen, dass Menschen, die in einem medizinisch diagnostizierten Burnout sind, krank sind. Das ist nichts mehr, was sie mit Hausmittelchen wegbringen. Burnout hat auch in der Wissenschaft, wenn man es genau nimmt, einen anderen Namen. Die Symptome des Burnouts entsprechen den Symptomen einer Depression, einer depressiven Erkrankung. Schaut manchmal ein bisschen anders aus, aber die Symptome sind dieselben. Daher muss man ein wirklich bestehendes Burnout-Syndrom auch wie eine Depression behandeln und das gehört in die Hände von Fachleuten. In vielen Fällen ist die einzig richtige Methode eine Kombination von Psychotherapie und in vielen Fällen auch eine medikamentöse Unterstützung.
Gibt es Personengruppen, die besonders häufig betroffen sind? Das Faktum, dass helfende Berufe anfälliger sind, kennt man ja. Gibt es darüber hinaus noch Gruppen, die besonders häufig von Burnout betroffen sind?
Sie sagen ganz richtig, die Wissenschaft weiß seit vielen Jahren, dass es bestimmte Berufs- und Personengruppen gibt, die ein besonders hohes Risiko haben. Alle helfenden Berufe, Pflegeberufe, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte, Physiotherapeuten gehören in diese Gruppe. Darüber hinaus wissen wir, dass es vor allem auch im Bereich des Unterrichts ein sehr hohes Risiko gibt. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer sind häufig betroffen. Und was wir natürlich auch immer wieder sehen, sind Menschen, die in sozial schwierigen Situationen sind. Ich spreche von alleinerziehenden Müttern. Ich spreche von pflegenden Angehörigen, die beispielsweise Demenzerkrankte, Alzheimerkranke oder schwer krebskranke Menschen zu Hause pflegen über einen langen Zeitraum. Bei denen ist das Risiko, dass sie Burnout bekommen, sehr groß.
Wie schaut es aus zum Beispiel mit Journalisten und Journalistinnen? Kommunikationsberufen sagt man ja auch nach, dass sie mitunter die Batterien sehr schnell ausleeren.
Auch das ist ein Punkt, den Sie völlig zu Recht ansprechen. Alle Berufe, die einerseits mit einem sehr, sehr hohen Anspruch an die eigene Leistung, an sich selber und parallel dazu mit einem doch üblicherweise sehr, sehr starken Konkurrenzkampf innerhalb des Berufs zu tun haben, die sind Hochrisikogruppen. Und soweit ich den Beruf beurteilen kann, gehören die Journalisten auch dazu.
Eine Frage hätte ich noch, die im ersten Teil der Reihe relativ kontrovers diskutiert wurde. Wie schaut das aus der Sicht des Experten aus? Sind, weil Sie vorher auch die Erwartungen angesprochen haben an sich selbst, sind Menschen mit Behinderung vom Burnout häufiger betroffen bzw. dafür anfälliger oder ist es etwas, das mit der körperlichen Verfassung nicht unbedingt korrelieren muss.
Also es kann natürlich die körperliche Belastung ein zusätzlicher Faktor sein, der Burnout mitbedingt. Das ist keine Frage. Es sind mir keine Studien bekannt, die bei Menschen mit Behinderungen jetzt ein außergewöhnlich hohes Risiko zeigen würden. Und aus meiner persönlichen Erfahrung sehe ich auch eher selten Menschen mit Behinderungen. Ich führe das eigentlich darauf zurück, muss ich schon sagen, dass viele Menschen mit Behinderungen eine überdurchschnittlich hohe Widerstandskraft aufgrund ihrer Behinderung entwickeln. Also ich sehe Menschen mit Behinderungen häufig so, dass die Dinge aushalten, die ein Nichtbehinderter gar nicht aushalten würde. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass Menschen aufgrund ihrer Behinderung häufig gelernt haben, mit Dingen zum Teil besser umzugehen als die sogenannten Nichtbehinderten.
Also wenn ich Sie richtig interpretieren darf, die mehr oder minder antrainierte Fähigkeit, alles was so an Widrigkeiten daherkommt, ein Stück weit von sich wegzuschieben oder zu meistern.
Genau so würde ich das sehen. Sie sprechen von Wegschieben. Ich sehe gerade bei Menschen mit Behinderungen häufig, dass die Dinge gar nicht wegschieben, sondern dass sie sich den Problemen stellen, aber gelernt haben, mit den Problemen umzugehen. Und das halte ich für eine ganz besondere Stärke.
Herr Dantendorfer, Sie haben im Vorgespräch zu dieser Sendung ein interessantes Stichwort fallen lassen. Sie meinten, dass ein Gutteil der Frühpensionierungen auf psychische Erkrankungen zurückzuführen sei. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wie es denn aussieht mit den wirtschaftlichen Folgen des Burnout-Syndroms. Kann man die quantifizieren und ist denn das Burnout-Syndrom sozusagen medizinisch überhaupt einzuordnen?
Wenn wir einen Menschen, der an Burnout leidet, in eine medizinische Kategorie einordnen müssen, dann ordnen wir diesen Menschen in die Kategorie der depressiven Erkrankungen ein und damit ist es medizinisch anerkannt. Also es ist eindeutig so, dass es das bereits gibt. Der Begriff, also das Wort Burnout ist in der rein medizinischen Terminologie noch nicht so etabliert. Auf der anderen Seite sind wir sehr froh, dass es diesen Begriff gibt, weil eben dieser Begriff so nachvollziehbar ist, weil jeder, der das hört, sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das jemand hat. Oder da kann ich mir auch vorstellen, dass ich das selber bekomme. Das ist bei der Depression wesentlich schwieriger. Zum zweiten Teil Ihrer Frage. Ja, wir in Österreich haben im vergangenen Jahr über 9000 Menschen vorzeitig in die Berufsunfähigkeitspension geschickt. Also vorzeitig, Durchschnittsalter zwischen 45 und 50 Jahren, also Menschen, die wirklich noch aus dem aktiven Berufsleben herausgenommen worden sind durch diese Erkrankung. Und von diesen 9000 Frühpensionierten, die wir fast jedes Jahr jetzt haben, sind ein nicht geringer Teil auf eben diese Überlastungserkrankungen, auf diese Stimmungserkrankungen, zu denen auch Burnout gehört, zurückzuführen. Das macht volkswirtschaftlich natürlich auch großen Schaden, ganz abgesehen jetzt vom menschlichen Schaden, der dahinter steckt. Was das die Wirtschaft kostet, das kann man im Detail gar nicht sagen, aber Sie können sich vorstellen, wenn ich einen 50-jährigen Menschen, der an sich noch 15 Jahre arbeiten könnte, vorzeitig aus dem Berufsleben herausnehme und der dann eine normale Lebenserwartung hat, was das die Volkswirtschaft kostet, allein die Pension und der Verlust an Produktivität, das ist immens.
Wie schaut es denn aus der Sicht des Experten aus mit der Burnout-Forschung? Wie weit ist man da schon vorgedrungen und was sind sozusagen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem Bereich?
Die Burnout-Forschung ist ein Teil der Forschung im Bereich der Stimmungserkrankungen, zu denen in erster Linie die Depression zählt, aber auch der Bereich der Angsterkrankungen, denn viele Menschen, die an Burnout leiden, haben auch Angstsymptome wie Panikattacken, Angst hinauszugehen, Angst sich unter Menschen zu mischen und so weiter. Also das ist ein großes Gebiet der Forschung, wo die Burnout-Forschung ein Teil davon ist. Die Wissenschaft ist in dem Bereich, muss man sagen, Gott sei Dank schon relativ weit. In etwa 10 Jahren haben sich verschiedene Forschungsbereiche zusammenentwickelt. Früher waren die psychotherapeutischen Forschungen und die biologischen oder unter Anführungszeichen biologischen Forschungsrichtungen sehr, sehr getrennt. Mittlerweile ist es so, dass wir sowohl biologische als auch psychotherapeutische Forschung kombinieren können. Zum Beispiel können wir heutzutage mit modernen bildgebenden Verfahren schon zeigen, wie psychotherapeutische Maßnahmen im Gehirn wirken. Wir sehen teilweise den Menschen schon beim Denken und beim Fühlen am Röntgenschirm sozusagen zu. Sie sehen, dass die Effekte im Gehirn, die durch die Psychotherapie entstehen, in der bildgebenden Darstellung genauso ausschauen, wie die Effekte, die Sie mit Medikamenten erreichen. Genau die Hirnregionen, die Sie mit Medikamenten ansprechen, sprechen Sie auch mit der Psychotherapie an.
Ich glaube, ich habe da mal mit einem Lukas Pezovas.
Pezavas. Lukas Pezavas ist ein guter Freund von mir und einer der auch weltweit einer der anerkannten Forscher, der hat also gerade in dem Bereich Depression sehr viel geforscht, war in Amerika und hat mit diesen Positronen-Emissionstomographien, das sind also diese ganz, ganz feinen Untersuchungen der Hirnstruktur gezeigt, was sich bei Depressionen im Hirn verändert. Ja.
Kann man da eigentlich als Normalsterblicher auch dorthin gehen und sich das zu einem Gehirnbild machen lassen?
Nein, das sind extrem aufwendige Verfahren. Das sind Verfahren, die auch unter strengen wissenschaftlichen Kontrollmechanismen laufen müssen. Sie müssen sich vorstellen, um eine PET-Untersuchung zu machen, muss man radioaktives Kontrastmittel spritzen. Das macht man nicht routinemäßig, wenn man es nicht macht. Das heißt, da braucht man einen klaren Kontext, in dem man das macht. Da braucht man auch Protokolle, die Probanden, die da mitmachen, absichern. Ja, weil eben radioaktive Substanzen spritzt man nicht einfach so. Ja. Die Leute müssen auch aufgeklärt sein, die müssen kontrolliert werden, die müssen einverstanden sein mit den Untersuchungen und so weiter. Also das sind schon sehr aufwendige Dinge. Das ist nicht Routine.
Was könnte sozusagen am Ende dieser Entwicklung stehen? Was erhofft man sich von derartigen, ich nenne es jetzt einmal Versuchsreihen?
Also als Psychiater habe ich zwei große Wünsche. Der eine große Wunsch ist, dass die Methoden, die wir haben, sowohl die psychotherapeutischen als auch die medikamentösen, immer besser werden. Gerade im Bereich der Depressionsbehandlung ist die Schwierigkeit nach wie vor die, dass wir keine Medikamente haben, die für alle gleich gut wirken. Wir haben zwar Gott sei Dank relativ hohe Ansprechraten, aber es gibt kein Medikament auf der Welt, wo ich sagen kann, das ist 95% Wahrscheinlichkeit, dass das für jeden Menschen, dem ich es gebe, das Richtige ist. Also wir müssen Methoden haben, um die Medikamente noch zu verfeinern und Methoden, um vorauszusagen, welches Medikament ist optimal für welchen Menschen. Da wird viel geforscht. Der zweite Bereich, den ich mir als Psychiater aber noch viel mehr wünsche, ist, dass wir weniger Menschen haben, die wir behandeln müssen. Und das geht nur mit Vorbeugung und eigener Psychohygiene, so wie wir es zuerst besprochen haben.
Sie haben schon gesagt, wenn das Burnout sozusagen losbricht oder droht loszubrechen, kann man sich zunächst einmal an gute Freunde und Bekannte wenden. Wenn es dann allerdings in Richtung psychische Erkrankung geht, eher zum Psychiater oder Psychotherapeuten, je nachdem. Wohin sozusagen kann sich jemand konkret wenden? Kann das ja jeder Psychotherapeut, Psychiater oder gibt es da Spezialisten? Und wenn ja, wo finde ich die?
Wir sind in der glücklichen Lage in Österreich, dass wir ein relativ gutes Versorgungssystem haben. Bei aller Kritik immer wieder und natürlich muss man auch in Österreich an der Gesundheitsversorgung arbeiten, das weiter ausbauen. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, doch so, dass in Österreich es möglich ist, für jeden Betroffenen relativ rasch Hilfe zu bekommen. Wie Sie richtig gesagt haben, der erste Weg ist entweder zu einem Arzt oder zu einem Psychotherapeuten. Meine persönliche Empfehlung geht eher in Richtung, gerade wenn es schwere Erkrankungen sind, dass der erste Schritt die auch medizinische Untersuchung ist, weil auch das darf man nicht vergessen, auch körperliche Erkrankungen zu Burnout beitragen können und in vielen Fällen ist es sinnvoll und notwendig, auch körperliche Erkrankungen als Mitursache auszuschließen und daher würde ich als ersten Schritt den Weg zum Arzt empfehlen, aber auch und wenn jemand sich schwer tut, zuerst zum Arzt zu gehen und lieber zuerst zum Psychotherapeuten geht, dann kann man auch zuerst zu einem Psychotherapeuten gehen und ein verantwortungsbewusster Psychotherapeut kooperiert, wenn es sein muss, auf jeden Fall mit einem Arzt und auch dann wird das sicherlich untersucht werden und körperliche Erkrankungen ausgeschlossen werden.
Soweit so klar. Also all jene Aspekte, die sozusagen auf meinem Schummelzettel hier gestanden sind, wurden abgearbeitet. Margarete, hast du noch Dinge, die dir spontan durch den Kopf gehen?
Also ich komme selber, glaube ich, ich schramme immer am Burnout vorbei, weil ich da Mechanismen habe, wo ich vorher aufhöre, was zu brennen. Aber wenn ich in so eine Lage komme, bei mir, ich nenne das immer Energieloch, und ich habe jetzt einen TCM-Arzt entdeckt, der mir eine, ich sage dann immer so ein Zaubermittel, Wunderdroge oder so etwas verschreibt. Was halten Sie von TCM als Behandlung? Von Medizin, also von den Kräutern, von Kräutermischungen. Haben Sie damit Erfahrung?
Also ich sage ganz ehrlich, dass ich mich weder mit TCM noch mit Homöopathie, Bachblüten oder ähnlichen sogenannten alternativmedizinischen Methoden auskenne. Das Einzige, was ich verlässlich sagen kann, ist, dass es wissenschaftlich nachgewiesene Studien, die zeigen, dass das Erfolg hätte, nicht gibt. Das heißt aber nicht, dass es im Einzelfall für den betroffenen Menschen nicht doch hilfreich sein kann. In vielen Fällen ist es ja auch so, dass gerade die alternativmedizinischen Methoden sich dadurch auszeichnen, dass der Therapeut sich Zeit für den Patienten nimmt. Und was dann wirkt, ob es die homöopathischen Kugeln sind oder das Gespräch mit dem Arzt, der die Homöopathie verschreibt, ist für mich als Praktiker relativ irrelevant. Alles, was hilft, ist mir recht. Ich sage aber ganz ehrlich, ich selber benutze es nicht und es gibt keine Beweise dafür, dass das hilft.
Aus Ihrer Sicht Richtung Vorbeugung geeignet und weniger zur Behandlung von einer psychischen Erkrankung?
Wenn eine festgestellte, eine diagnostizierte psychische Erkrankung vorliegt, dann haben die alternativen Medizinmethoden eigentlich in der Behandlung in erster Linie nichts mehr verloren. Das kann ich dann zusätzlich machen zu einer bestehenden, abgesicherten, etablierten Therapie, aber nicht als alleinige Behandlungsmethode. Das würde ich ablehnen.
Damit sind wir beinahe wieder am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ein Aspekt würde mich noch interessieren. Sie waren die letzten 15 Jahre Obmann des Vereins Promente Wien. Könnten Sie uns über diese Tätigkeit etwas mehr erzählen?
Promente Wien beschäftigt sich seit 1965 in Wien mit der Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wir haben gerade in Rust am Neusiedlersee ein 100-Betten psychiatrisches Rehabzentrum aufgemacht und in diesem Rehabzentrum betreuen wir unter anderem auch viele Menschen mit Burnout.
Ich danke für ein sehr interessantes Gespräch und gebe zurück an Sophie Adelt, die Sie mit den Programmtipps für die nächste Woche versorgen wird.
Das war eine Sendung von Christoph Dierenbacher, Sprecherin Sophie Adelt. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle eine Sendung zum Thema Schönheit. Die Schönen haben es leichter. Warum? Was ist schön jenseits unserer Optik? Kommen Sie mit auf eine faszinierende Schatzsuche nach der subjektiven Schönheit. Desiree Ackerer lädt ins ORF Kulturcafé, um mit ihren Gästen den Schein der Schönheit zu beleuchten. Das war Freak Radio für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Sophie Adelt.